Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Strippenzieher und Tarifdschungel, dem Podcast von Teltarif.de. Heute führt euch durch die Folge der Daniel, nicht der Rottinger. Grüße an ihn, er wird uns garantiert hören. Nein, der Daniel Monenda hat hier als Gast sozusagen den Thorsten neben sich und wird ihn jetzt zu einem spannenden Thema ausquetschen. Worum geht's, Thorsten?
Wir wollen über Frequenzen sprechen, Mobilfunkfrequenzen, das in etwas ruhigerer Umgebung, als du vergangene Woche mit dem Henning gesprochen hast, richtig?
Ja. Ja, mea culpa, mea culpa. Wir waren bei der Telekom im Foyer nach einer Veranstaltung und haben den Podcast direkt aufgenommen. Da nochmal sorry für die echt schlechte Qualität, für die echt schlechte Soundqualität. Das Gespräch war, fand ich, eigentlich gut. Aber die Hintergrundgeräusche waren ja dermaßen heftig. Das habe ich in der Situation echt nicht realisiert. Es hörte sich nämlich in natura deutlich ruhiger an. Na gut, wir werden daraus lernen. Ich hatte das so in der Form noch nicht und wir werden da in der Zukunft gucken, dass wir das deutlich besser hinkriegen. Wir sind ja auch quasi in der Hinsicht, in Podcast-Hinsicht, eigentlich Amateure, ne?
Wir sind eigentlich ja Schreibenjournalisten. Von daher ist dieses Tonprojekt für uns immer so eine nette Lernschleife, auch nach mittlerweile anderthalb Jahren, die wir den Podcast jetzt schon machen. Aber wir beiden sind jetzt neu dafür verantwortlich oder relativ neu. Lass uns über das Thema Frequenzen sprechen. Du willst mich Löcher im Bauch fragen. Schieß los.
Ja, total. Wozu brauche ich das? Kann ich das essen? Und was hat es mit diesem komischen Band 20 auf sich, von dem alle reden?
Nein, und du kannst sie auch nicht kaufen.
Oh.
Also, Mobilfunkfrequenzen. Wir haben in Deutschland einen ganzen Sack voll Mobilfunkfrequenzen. Man spricht da von Frequenzbändern, die für unterschiedliche Mobilfunkstandards eingesetzt werden. Um es mal ganz simpel und platt zu sagen. Die meisten von euch kennen ein Handy, ein GSM-Handy, das ganz normal, die einfachsten Dinger, die es schon seit über 20 Jahren gibt, sind GSM-Handys, die funken traditionell im Frequenzband um 900 MHz. Das waren immer die GSM-Frequenzen, das werden aber nicht immer die GSM-Frequenzen bleiben, weil mittlerweile gibt es da, wie ich neulich mit dem Markus auf der CeBIT besprochen habe, auch LTE auf diesen Frequenzen. Daran sieht man schon, es bewegt sich da was. Es gibt nämlich keine festen GSM-Frequenzen mehr. Es gibt keine festen LTE-Frequenzen mehr. Es gibt schon noch feste Frequenzen. Aber die können für alles eingesetzt werden, was die Mobilfunker wollen.
Da hat sich ja dann echt viel verändert, weil heutzutage ist doch immer noch die Rede von E-Netzen und D-Netzen. Also umgekehrt, dann zuerst D-Netze, dann E-Netze. Und die waren doch eben tatsächlich fest an Technologien und an Frequenzen gebunden. Ist das alles überkommen?
Das ist schon seit Jahren eigentlich hinfällig, weil D-Netze waren immer klassischerweise eben die 900 MHz Frequenzen, E-Netze waren die 1800 MHz Frequenzen. Da gab es aber schon vor, oh, lass mich lügen, 10 Jahren oder so einen Frequenztausch zwischen den Anbietern, also dass auch die sogenannten E-Netze, also E-Plus und O2 waren es damals, 900 MHz Frequenzen hatten. Und umgekehrt hatten Telekom und Vodafone auch 1800er Frequenzen. Da habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren schon einen Text geschrieben, dass diese D- und E-Netz-Begrifflichkeiten eigentlich nur noch für den Volksmund sind, technisch sich aber überhaupt nicht mehr belegen lassen. Und jetzt geht es eben, wie gesagt, weiter, dass schon seit Jahren auch auf 1800er Frequenzen LTE eingesetzt wird und jetzt eben neu auch auf den 900er.
Ja, aus Tarifsicht kann ich ja sagen, das ist dann also nicht nur Volksmund, sondern auch Marketingmund. Also ja, in der Tat, wir kennen alle möglichen Tarife, die irgendwie mit sattem D-Netz oder extra viel D-Netz und super tollem D-Netz und sonst was beworben werden, obwohl sie noch nicht mal LTE unterstützen. Also ja, Volksmund, Marketingbegriffe, aber es hat also mit der Technik und mit den Frequenzen nichts mehr zu tun. Ja, war eigentlich zu erwarten. Offenbar braucht es da ein paar Jahre, bis sich das auch bis in die letzte Marketingabteilung rumspricht, solange es sich verkauft.
Richtig, und es verkauft sich ja nach wie vor, weil eben die Netze von Telekom und Vodafone, machen wir uns nichts vor, das ergeben alle Tests, entweder von uns oder von den Kollegen von anderen Zeitschriften und Online-Verlagen. Die beiden Netze von Telekom und Vodafone sind objektiv gesehen besser als das Netz von Telefonica, zumindest wenn man es über ganz Deutschland ausgießt. Hier und da ist es umgekehrt. Immer wieder ein schönes Thema bei uns im Forum, wer hat das beste Netz? Also unterhaltet euch auch gerne hier unter dem Podcast darüber.
Die Netzdiskussion. Aber woran liegt das denn jetzt konkret? Kann man denn in technischer Hinsicht sagen, welche Ursache das hat, dass die D-Netze, ich sag's jetzt mal so, noch die besseren sind?
Nee, das hat rein finanzielle Hintergründe, wie viel die einzelnen Netzbetreiber in den vergangenen Jahren respektive Jahrzehnten investiert haben in ihre Netze. Und wenn wir jetzt uns Telekom und Vodafone anschauen, nur mal auf LTE-Ebene beispielsweise, war es eben so, dass es mit Einführung von LTE Versorgungsauflagen gab, die die Anbieter erfüllen mussten. Aber da hat der Regulierer, die Bundesnetzagentur, ein bisschen geschlafen. Es reichte nämlich, wenn diese Versorgungsauflagen einer der Anbieter erreicht hat in einem Bundesland. Ab dem Moment durften alle anderen Anbieter eben auch ausbauen, wie sie wollten. Sprich, die Großstädte beispielsweise durftest du am Anfang als Mobilfunkanbieter nicht versorgen. Du musstest erstmal aufs Land gehen. Man hat sich einen Anbieter mit Sitz in München das Ganze sehr bequem gemacht, hat die beiden aus Düsseldorf und Bonn erstmal nett ausbauen lassen. Und sobald diese Versorgungsauflagen erfüllt waren, hat dann der Münchner Anbieter angefangen, wie wild in den Städten auszubauen. Hat bis heute eben das LTE-Netz vor allem in den Städten und sehr wenig im ländlichen Raum. Das ist so ein bisschen der Hintergrund da. Rein von der Frequenzausstattung, was die Frequenzbänder angeht, gibt es da eigentlich keinen Grund für. Wenn es um die Kapazitäten und die Performance geht, dass das Telekom-Netz deutlich schneller ist als das Telefonica-Netz, das liegt in der Frequenzausstattung begründet, sind wir aber auch wieder am Invest, weil irgendwann hat der Netzbetreiber ja diese Lizenzen und Frequenzen mal ersteigert.
Ja, da erinnere ich mich doch, das war sogar vor meiner Telltarifzeit, da gab es ja Frequenzversteigerung mit Milliardenbeträgen, die über den Tisch gingen. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Knallerversteigerung, das waren ja die UMTS-Frequenzen erstmal, ne?
Richtig, das war im Jahr 2000, da sind die UMTS-Frequenzen über den Tisch gegangen, wo Milliarden verbrannt wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das 50 Milliarden Euro, glaube ich, die da alle Netzbetreiber zusammen ausgegeben haben. Eben weil man damals schon das Potenzial des mobilen Internets erkannt hat, aber auch gleichzeitig überschätzt hat. Weil am Ende dieser ganze Investor, der getätigt wurde, hängt bis heute ein bisschen bei den Anbietern in den Seilen. Nicht umsonst haben wir relativ hohe Mobilfunkkosten in Deutschland. Zwar sind die Kosten natürlich längst abgeschrieben, aber der Staat will ja immer wieder Geld. Es gibt ja immer wieder Auktionen, zuletzt jetzt 2015, wo wir die Ergebnisse dieser Auktionen jetzt so langsam sehen.
Okay, also einer der Gründe für die vergleichsweise sehr teuren Tarife in Deutschland. Warum verschenkt der Staat dann nicht einfach die Lizenzen? Ich meine, das ist doch letztendlich sind doch physikalische Gegebenheiten, die gehören dem doch nicht. Wie kommt das denn?
Ja, sie gehören ihm so gesehen schon, weil es Staat hoheitliche Aufgaben, blablabla. Ich sag mal so, wenn ich anstelle unseres Finanzministers wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht anders machen. Warum soll ich das verschenken, wenn ich da auch Milliarden für in die Staatskasse kriege? Ein ganz plumper Aspekt. Dann gibt es natürlich diese Fairness-Geschichte. Du hast mehrere Anbieter in Deutschland, drei, die tätig sind. Und bei jeder Auktion kommt eigentlich so ein, wie nannte Professor Dr. Gerbert mal, Kai aus der Kiste, also irgend so ein Anbieter, von dem man noch nie gehört hat, der auf einmal mitmischen will. Der möchte natürlich auch seine Frequenzen haben. Wie möchte man das fair vergeben? Also löst man es eben über eine Auktion. Einfaches Beispiel, du hast einen Artikel, den du verkaufen möchtest und alle in der Redaktion schreien, hier, wem gibst es? Machst du halt eine Auktion, der da am meisten bietet, kriegt den Artikel daneben.
Ja, zum Beispiel. Gut, damit denke ich, haben wir schon mal einen schönen Überblick über das Ganze. Für mich als Endkunde, was bedeutet das denn konkret? Also wie gesagt, ich hatte schon angesprochen, zum Beispiel dieses ominöse Band 20. Was hat es denn mit so China-Handys auf sich, die unbedingt das Band 20 können? Warum können sie es mal nicht? Und was bringt mir das im Endeffekt, wenn es das dann kann?
Also das Band 20 ist das 800 MHz Band. Das ist in Deutschland eigentlich mal der Inbegriff für LTE gewesen. Das sind die Lizenzen, von denen ich eben gesprochen habe, wo es eben diese Versorgungsauflagen gab. Das waren ganz früher mal Fernsehfrequenzen und in Deutschland hat man sich da relativ flott entschlossen, die umzuwidmen. Es kommt noch aus dem Analogfernsehzeitalter, kommen diese Frequenzen, und wollte die umwidmen oder hat sie auch umgewidmet zu LTE-Frequenzen. Das hat man in China in der Form nicht gemacht. Deswegen gibt es in China eben auch wenig Handys, die Chipsätze für diese Frequenzen haben, weil sie es einfach nicht brauchen. Warum sollen sie es einbauen, wenn sie es nicht brauchen? Wenn du aber jetzt eben ein Handy aus China hierhin importierst, hast du eben das Problem, dass diese Frequenzen in Deutschland nicht unterstützt werden. das ist ja auch ein Problem, was uns auch schon seit 15 oder 20 Jahren hinterherhängt, jetzt nicht auf LTE gesprochen, aber wenn du dich erinnerst, damals war es eben ein großes Problem, mit dem deutschen GSM-Handy in die USA zu fliegen, weil die einfach andere Frequenzen und einen anderen Netzstandard auch hatten. Nichts anderes ist es heute auch. Also wenn ihr euch so ein China-Ding importiert, achtet unbedingt drauf, dass die Teile des Band 20 eben die 800 MHz Frequenzen unterstützen. Das reicht nicht aus, dass da 800 MHz draufsteht, sondern da muss wirklich Band 20 draufstehen. Auch da gibt es ja unterschiedliche Unterteilungen. Das ist deswegen wichtig, weil Telekom, Vodafone und O2, sofern sie den derzeit in der Fläche ausbauen, in der Fläche alle auf das 800 MHz Band setzen und O2 insbesondere auch im städtischen Bereich das 800 MHz Band einsetzt. Die beiden anderen Anbieter kommen jetzt auch so ein bisschen in die Stadtlagen, also in die Großstädte mit den 800er Frequenzen, aber faktisch bringt dir das beste LTE-Handy nichts, wenn es das 800 MHz Band nicht kann.
Das kann ja ganz schön verwirrend sein. Du hast vorhin schon jetzt von 900 MHz Frequenzen gesprochen, dann habe ich auch was von 700 MHz Frequenzen gehört und zuletzt habe ich auch gehört, dass die Telekom in den USA 600 MHz Frequenzen gekauft hat, also T-Mobile, dort der coole Uncarrier mit John Ledger an der Spitze. Kommen die jetzt auch nach Deutschland?
Nein, kommen sie nicht. Also jedenfalls nicht die nächsten 10 bis 15 Jahre, weil auf diesen Frequenzen wurde gerade in Deutschland das neue DVB-T2, Freenet TV, der Markus hat ja mit Michael Fuhr auch einen Podcast zu gemacht.
Da sitzt das.
Genau, da kommen die Frequenzen in Deutschland zum Einsatz. In Deutschland wiederum haben wir die 700 MHz Frequenzen, aber auch noch nicht im Betrieb. Die 700 MHz Frequenzen sind die Frequenzen, auf denen bisher das alte DVB-T gesendet wurde, beziehungsweise in vielen Regionen immer noch wird. Ja. Und das ist auch der Grund, weswegen, auch wenn jetzt am 29. März DVB-T 1 hier in Berlin beispielsweise abgeschaltet wurde, hier trotzdem noch kein LTE 700 in der Luft ist. Weil irgendwo in Sachsen sendet noch das Fernsehen auf den Frequenzen. Und nach allem, was mir die Techniker sagen, würde sich das gegenseitig stören. Das ist ein Grund und,
Stichwort, ja.
Und Chipsätze ja. Gibt es wohl auch noch nicht in Riesenanzahl. Es gibt zwar erste Handys, die dieses neue LTE-Band auch unterstützen, aber eben auch noch nicht die Masse.
Genau. Stichwort Störung in der Tat. Ist nicht auch das 700 MHz-Band genau das, auf dem zum Beispiel digitales Radio-Equipment beziehungsweise auch Funkmikrofone und sowas senden und die jetzt zum Teil Schwierigkeiten haben? Angeschlossene Frage, wie kann das denn sein, diese Frequenzen waren doch bisher schon in Betrieb. Warum spricht man dann jetzt erst überhaupt über solche Störungen, wenn das vorher schon Rundfunkfrequenzen waren?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Also zum einen, die Rundfunksender oder Kanäle waren ja in der Regel wirklich auf einer Frequenz plus minus Spektrum, was sie belegt haben. Und ein Kanal, der in Berlin in Betrieb war, war beispielsweise in Potsdam, reicht nicht, aber gehen wir ein bisschen weiter Richtung Magdeburg, war da nicht in Betrieb. Sprich, da war vielleicht in irgendeinem geschlossenen Gaststätte, wo häufiger Funkmikros zum Einsatz kamen, konntest du dieses Funkmikro ohne Probleme nutzen, obwohl es auch in diesem Spektrum tätig war. Wenn jetzt Mobilfunk ausgerollt wird, wird vielleicht genau neben dieser Gaststätte auf dem Sendemast die Frequenz zum Einsatz kommen und schon funktioniert dieses Mikro nicht mehr. Gleiches Problem sehen wir gerade bei DVB-T2, wo ja jetzt auch neue Frequenzen zum Einsatz kommen. Da hören wir auch, dass die ersten Funkmikros gestört werden und dass da neue Frequenzen zum Einsatz kommen. Das Problem bei diesen Funkmikros ist, wenn es nicht gerade High-Level Profi-Equipment ist, dass die mit einer Allgemeinzuteilung arbeiten. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem WLAN zu Hause. Du darfst das WLAN zu Hause auf 2,4 und 5 GHz nutzen. Wenn es aber nicht funktioniert, hast du keine Handhabe. Hast du einfach mal Pech gehabt. Weil in dem Frequenzband findet eben nicht nur WLAN statt, da funken eben auch noch andere Sachen, zum Beispiel Videoübertragungssysteme und ähnliches. Und wenn die mit ordentlich Bandbreite in die Luft blasen, kannst du mit deinem WLAN da auch nicht mehr gegen anstinken.
Das muss dann auch nicht mal dann echtes Equipment sein. Das reicht ja zum Teil schon, dass ich meine Mikrowelle anstelle und plötzlich ist das WLAN weg zum Beispiel.
Auch das, ja.
Und die Bundesnetzagentur, hat man ja gehört, die rückt ja pro Jahr zigfach aus, um solche Störquellen zu identifizieren und wenn sie erfolgreich ist, dann auch vom Außenbetrieb zu nehmen. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sind ja alle gemeldeten Fälle, die dann denen auch nachgegangen wird. Also wir sind letztendlich ständig von solchen Störfeldern umgeben.
Ja, ein bekanntes Phänomen sind zum Beispiel auch, erinnerst du dich, vor Urzeiten gab es analoge Funktelefone, also vor dem DECT-Zeitalter.
CT, ja.
CT1, CT1 respektive CT1 Plus. Die dürfen auch schon seit Urzeiten nicht mehr eingesetzt werden, werden aber nach wie vor vereinzelt aus Unwissenheit oder Boshaftigkeit, weiß ich nicht, eingesetzt. Die stören heute Mobilfunknetze auf diesen Frequenzen, die damals zum Einsatz kamen, heute Mobilfunk realisiert wird. Sprich, entweder das Mobilfunknetz stört dein Telefon, dann bist du es irgendwann leid und schmeißt es wirklich weg, oder du störst die Mobilfunknetze. Und dann kann es unter Umständen teuer für dich werden.
Genau, nur teuer ist ein kleiner Jammer und die sind hier nicht erlaubt. Außer vielleicht in Gefängnissen oder sowas. Das wird immer wieder diskutiert. Ja, na gut, dann haben wir einen schönen Rundumschlag über das ganze Frequenzthema. Also man kann, das haben wir tatsächlich irgendwo in einem Forum gelesen, man kann Frequenzen nicht so einfach importieren. Also was die Telekom in USA macht mit den 600 MHz, hat also in Deutschland nichts zu tun.
Nein, und mir fällt auch noch was ein zu den 700er, warum es da auch noch ein bisschen dauern wird, bis die in Deutschland kommen. Weil wir haben ja nicht nur Berlin und Sachsen, wo sich das gegenseitig stört. Von Berlin nach Polen, weißt du auch, ist nicht allzu weit. In Polen wird auf den Frequenzen auch noch Fernsehen gesendet. Ja. Also wird man ohnehin noch ein, zwei Jahre auch warten müssen, bis im europäischen Ausland, also in den Nachbarländern, man auch diese 700er Frequenzen entwidmet hat. Dann allerdings haben zumindest die drei Mobilfunkanbieter, die wir in Deutschland noch haben, auf den Frequenzen um 700 und auf den Frequenzen um 800 die gleiche Ausstattung. Also die haben alle 2x10 Megahertz. Und würden pro Band, pro Spektrum, also 2x20 insgesamt, womit du eine wunderbare Flächenversorgung machen kannst, nach heutigem Stand würdest du da in der Fläche 150 Mbit immerhin hinkriegen. Wenn du die beiden mit einer Carrier Aggregation zusammenhaust, dann nimmst du eben noch die städtischen Frequenzbänder, also sowas wie 1800 dazu, wo auch LTE gemacht wird, oder 2.6 wirklich als Hotspot-Lösung. Und dann kommst du locker auf 500 Mbit oder eben Gigabit. Das schon mit LTE.
Warum sind das eigentlich eher städtische Lösungen?
Weil je höher eine Frequenz ist, also 1800 ist höher als 900, desto schlechter sind die Ausdehnungseigenschaften und desto eher nutzt du sie eben in Hotspot-Umgebung oder für Indoor-Lösungen und so weiter. Also klassisches Beispiel, wenn du einen Flughafen, ich sage jetzt nicht BR, wenn du Flughafen Tegel mit viel Kapazität versorgen willst, würdest du da keine LTE 800 oder LTE 900 Zelle reinpacken, weil die einfach auch zu weit sendet und es würde einfach keinen Sinn machen. Eher würdest du da LTE auf 2600 MHz reinpacken und davon dann aber mehrere Sender mit relativ geringer Sendeleistung.
Also kann man sich quasi als Pi mal Daumen-Regel merken, hohe Frequenzen, hohe Bandbreite, geringe Reichweite und niedrige Frequenzen, hohe Reichweite, aber eher niedrige Bandbreite.
Fast richtig. Mit der Kapazität hat das Frequenzband nichts zu tun. Da geht es um das Spektrum, also die Bandbreite, die ein Anbieter hat. Weswegen ich eben sagte, 2x10 MHz, egal in welchem Spektrum, ob es jetzt 700, 800 oder 2600 MHz ist, bei LTE 2x10 MHz kriegst du immer so um die 75 Mbit raus. Die Ausdehnung, also die Reichweite, die macht eben einen Unterschied und deswegen waren damals diese 800 MHz Frequenzen oder jetzt eben die 700 MHz Frequenzen auch relativ begehrt bei den Anbietern, weil du eben mit wenigen Sendemasten viel Fläche totschlägst mit Netzkapazität. Aber würdest du jetzt, machen wir ein ganz blödes Beispiel, würdest du mitten in einer brandenburgischen Pampa dir ein Hochhaus mit 1000 Wohnungen hinsetzen, würde dieser eine Sendemast, der aus dem Nachbarort kommt, zwar das Hochhaus mit Signalpegel versorgen. Wenn aber alle anfangen, abends Tagesschau in 100 Sekunden darüber zu gucken, zur gleichen Uhrzeit, wird es am Ende keiner gucken, weil die Kapazität dafür einfach nicht ausreicht. Also da würdest du dann wiederum innerhalb des Hochhauses mehrere 2-6er-Zellen installieren, mit einer Carrier Aggregation das Netz von draußen und das Netz von drinnen zusammenfassen und dann hast du die Kapazität.
Ja. Na, wunderbar. Das ist ein schöner Einblick.
Und es wird noch viel spannender. 5G kommt ja noch. Da brauchen wir auch schon wieder Frequenzen.
Die Versteigerung steht schon an, nicht wahr?
Da weißt du mehr als ich. Das sagt offiziell nämlich noch keiner, dass es eine Versteigerung gibt. Aber ja, es wird natürlich wieder raus hinauslaufen. Die Lobbyisten der Mobilfunkanbieter wollen natürlich keine Versteigerung. Die wollen es so wie du eben die Frequenzen geschenkt bekommen. Was man auch verstehen kann mit dem Argument, wenn wir das Geld investieren ins Netz, haben wir alle was von. Wenn wir es dem Staat geben, ist das Geld eben weg. Kann man so und so sehen, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber ja, da wird es wieder was geben, wahrscheinlich 2018, aller spätestens 2019, weil die Frequenzen, die unter anderem vergeben werden, sind die heutigen oder ein Teil der heutigen UMTS-Lizenzen, die laufen Ende 2020 nämlich aus.
Also auch da schöner Ausblick. Ja, letzten Endes zahlt es dann aber doch der Kunde. Also quasi über den Umweg Kunde zum Netzbetreiber und zum Staat, beziehungsweise okay, der Netzbetreiber ist ja dann schon in Vorleistung gegangen. Aber naja, seien wir ehrlich, es wird sich sehr wahrscheinlich lohnen für die Netzbetreiber, ne?
Das zu ersteigern, meinst du? Ja, davon kannst du ausgehen. Und es ist ja auch immer so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche. Zumindest bei der Auktion 2015 war es so, dass ein großer Anteil der Gelder, die eingenommen wurden vom Staat, an anderer Stelle über Minister Dobrindt wieder in die Infrastruktur investiert werden sollten oder auch werden. Mhm. Da geht es nämlich um den Breitbandausbau im Festnetz, also um VDSL oder Glasfaserförderung oder ähnliches.
Ja, das motiviert doch schon wieder, denn ich meine, unser Festnetzzustand in Deutschland ist ja nicht so sonderlich toll. Das heißt, zu wissen, dass diese Gelder in den Festnetzausbau fließen, vielleicht sogar für Glasfaser, weil Vectoring ist ja nicht förderfähig, ne? Das ist doch ein gutes Gefühl eigentlich für den Kunden, oder?
Für den Kunden ja, für die Anbieter in Teilen. Das war auch etwas, was 2015 eben sehr kritisiert wurde, weil wenn du überlegst, eine Telekom, eine Vodafone und eine Telefonica ersteigern, die geben dieses Geld aus für die Frequenzen. Eine Vodafone ist im Festnetz tätig über ihr Kabelnetz, ja. Eine Telefonica ist überhaupt nicht mehr im Festnetz tätig als Netzbetreiber, als Marke, als Vermarkter, ja. Aber es gibt keinen Telefonica-Festnetzanschluss mehr. Es sind alles Telekom-Anschlüsse oder andere Anschlüsse.
Also Trommelwirbel, wer profitiert?
Telekom profitiert, weil da ist es wirklich dieses rechte Tasche, linke Tasche-Ding, was eben viel kritisiert wurde, dass die Telekom ja weiß, dass sie das Geld, was sie an der einen Stelle in der Mobilfunksparte investiert und ausgibt, auf der anderen Seite als Förderung für VDSL unter Umständen wiederbekommen kann.
Gleichzeitig aber doch auch viele kleine regionale Anbieter, die eigentlich einen Gutteil des Glasfaserausbaus in Deutschland stemmen. Wir haben doch eigentlich wie zu guten Fürstenzeiten einen Flickenteppich von Kleinstanbietern, von Kleinstzuständigen für ihren Bereich sozusagen, die ganz ordentlich da zugange sind und die doch auch von dieser Förderung dann profitieren.
Richtig. Uneingeschränkt ja, und wie hätte unser ehemaliger Bürgermeister gesagt, und das ist auch gut so, meine Damen und Herren, aber das hat ja erstmal nicht unmittelbar was damit zu tun, wie die Mobilfunkanbieter ihr Geld investieren. So ein Kleinstanbieter, ich nenne jetzt bewusst mal keine Namen, würde den Teufel tun und sich ins Mobilfunkgeschäft stürzen und anfangen, ein Netz aufzubauen. Das Kapital wäre überhaupt nicht da, und insofern ist diese rechte Tasche, linke Tasche Problematik da eben auch nicht gegeben. Die hoffen natürlich, dass viel Geld bei solchen Auktionen reinkommt, um eben viel Fördermittel zur Verfügung zu haben, wobei aber viele Anbieter eben auch sagen, wir wollen überhaupt keine Fördermittel, wir bauen auch ganz viel ungefördert aus, weil sie dann viel flexibler sind. Du hast eben richtig gesagt, VDSL Vectoring ist bis heute nicht förderfähig, fällt somit zum Beispiel als Ausbau schon mal raus. Aber wir verlassen so ein bisschen das Frequenzthema.
Ja, total. Es ist ein Riesenbogen geschlagen. Ich denke, damit belassen wir es jetzt auch. Das, aber schön, dass man da so einen Anschluss gefunden hat. Es hängt dann doch alles mit allem zusammen.
Korrekt. Nicht wahr?
Wir kommen zum Schluss. Das war ein schönes, spannendes Thema. Zuletzt gehen wir nochmal auf die Mails ein, die wir so bekommen haben. Ja, wir haben einiges Feedback bekommen zum letzten Podcast, haben wir schon gesagt. Die Aufnahmequalität war nicht gut, war überhaupt nicht gut. Außerdem Grüße an einen Herrn, vielleicht heißt er Warmut Preising. Vielen Dank für die E-Mail-Zusendung. Er hat einfach nur die Worte Bayreuth Germany reingeschrieben und eine Festnetznummer aus Bayreuth, die ich jetzt nicht angerufen habe. Wenn er uns nochmal schreiben möchte, was er meint mit dieser Mail, können wir uns gerne nochmal drauf beziehen. Vielen Dank jedenfalls für die E-Mail. Und ansonsten alles Gute. Weitere Mails kamen nicht.
Da darf ich sagen, wohin E-Mails.
Ja. Und genau. Und diese Mails schickt ihr am besten mit ganz lieben Grüßen an uns und an die Adresse
podcast@teltarif.de.
Das hast du ganz toll gemacht, Thorsten.
Danke.
Wir wünschen euch alles Gute, habt ein schönes, nachösterliches, frühlingshaftes Wetter, vielleicht mal ohne Schnee. Ja, eben hat es hier in Berlin wieder mal geschneit, na klar, es ist ja April und jetzt ist die Sonne draußen. Macht's gut, alles Gute für euch.
Bis zum nächsten Podcast und tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.